Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja lesen. Und zwar steigen wir ein in Kapitel 40, Vers 18. Kapitel 40, Vers 18. Und ich lese uns diesen Abschnitt bis zum Ende des Kapitels. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, der wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das es nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht und die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren, und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein sollte, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, ich habe heute in diesem Text angeknüpft an die letzte Predigt, an die sich vermutlich niemand so recht erinnern kann, die noch vor Weihnachten in der Adventszeit stattfand, auch über Jesaja 40, mit dem Ausblick auf den, der da kommt. Und heute, Weihnachten ist vorbei, wir wissen, wer da gekommen ist. Heute blicken wir auf den, der da gekommen ist. Und wir steigen ein in eine Passage, in der uns ein sehr starker Eindruck von Gott vermittelt wird. Indem wir sehr viel über diesen Gott erfahren. Indem wir über Eigenschaften erfahren, aber eben auch über Nicht-Eigenschaften. Und damit zusammenhängend auch über uns selbst und unseren Zugang zu Gott. Und mir ist in diesem Zusammenhang, als ich diese Textstelle ausgesucht hatte und mit der Predigt begonnen, wieder ein Gespräch eingefallen, das ich mit Thilo gestern hatte, noch eingeschoben, oder vorgestern, glaube ich, indem wir uns über moderne Kunst unterhalten haben. Und mir ist in dem Zusammenhang wieder aufgefallen, dass man dass ein großer Teil der Kunst, der klassischen Kunst, auch der Darstellung von Gott in Figuren gehört. Also wenn wir uns mit Kunst heute beschäftigen, dann finden wir sehr oft Figuren, in denen Gott abgebildet wird. Und interessanterweise hier ja auch in diesem Textabschnitt. Es wird davon geredet, aus einer sehr handwerklichen Sicht, wie sich der Mensch denn so seinen Götzen vorstellt. Ja? Entweder aus der Perspektive des Reichen, mit dem edelsten Material, fein verarbeitet, vollendet mit Gehänge, das noch dran gelötet wird, oder aus der Perspektive des Armen, der sich dann zumindest ein Stück Holz suchen sollte, das nicht verrottet, wenn es nass wird, das nicht kaputt geht. Es wäre ja schon irgendwo doof, wenn der Götze, den man vielleicht im Garten stehen hat, im Haus wird er vermutlich nicht nass, aber im Garten dann vollgeregnet wird und anfängt zu modern und zu verfaulen. Sieht nicht gut aus für einen Gott. Und deswegen wird hier der schlaue Arme erwähnt, der sich zumindest ein Holz aussucht, das nicht fault, auf das er mehr von seinem Gott hat. Und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie wir eigentlich auch in unserem Leben doch sehr umgeben sind von vielen dieser Bilder, die uns in unterschiedlichster Art und Weise dargestellt werden. Natürlich ist der Anknüpfungspunkt, den wir jetzt hier haben, aus dieser Perspektive in die heutige Welt etwas mutig und wir müssen viele Jahre auch überspringen. Aber ich glaube, dass die Welt, in der wir leben, dass der Großteil von dem, was wir uns umgeben, tatsächlich Götzen sind. Ich glaube, dass in unserem Leben wesentlich mehr Götzen platziert sind, als wir denken. Vielleicht ist die modernste Form von in Metall gegossenen, mit Silber catchenden, veredelten Gegenständen heute das Auto oder irgendetwas anderes. Die Werbung von Autos, die Darstellung von Menschen auf Plakaten in vollendeter Schönheit, wie auch immer. Irgendetwas, was man sich selbst zu eigen macht. Das Geld wird sehr schnell zum Götzen. Und irgendwo umgeben wir uns sehr leicht mit den Abbildungen von dem, in dem wir diesen Gott darstellen können. Die Passage, mit der wir uns heute hier beschäftigen, hat nicht diese traurige Perspektive zu bedauern, dass das so ist. Sondern es ist eine Passage, die voller Bissigkeit, voller Bösheit angreift, was der Mensch da tut. In seinem unsinnigen Bemühen, sich einen Gott abzubilden, der sich nicht in Bildern abbilden lässt. Alles, was wir hier lesen, ist voller Ironie oder Sarkasmus oder Boshaftigkeit. Zu sagen, was willst du eigentlich, Mensch? Was willst du, kleiner Wurm, denn da machen? Wie willst du deinen Gott erfassen? Es ist eigentlich gar kein sympathischer Text. Es ist eigentlich gar keine Passage, die, wenn ich nochmal diesen Seitenschwenk, eigentlich auf Kunst oder auf Werthaltigkeit gehen soll, das Schöne darin sucht. Sondern das Verwerfliche, Verderbliche, das Dumme, das, was der Mensch dort versucht zu fangen, kann er nie fangen. Denn eins fehlt ihm und das ist unser Eingangsvers und das ist der Ansatz und das ist der Hauptvers dieser Predigt. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Ebenbild wollt ihr denn machen? Liebe Leute, diese Frage ist keine Frage. Es ist keine offene Frage, es ist eine durch und durch rhetorische Frage. Die Antwort ist schon in der Frage gegeben und der Vorwurf kommt nachher in dem Text raus, ist auch in der Frage gegeben. So viele Versuche sind alle gescheitert. Die Antwort ist, es gibt nichts, mit dem wir Gott vergleichen können und es gibt nichts, in was wir Gott abbilden können. Da ist nichts. Wir können an keiner Stelle in unserem Leben Gott bildhaft darstellen. In all diesen Bemühungen, in denen Menschen sich Mühe machen, Gott abzubilden, erkennen wir aber auch etwas, was hier einfach in dieser Passage und grundsätzlich auch so im zweiten Gebot vorausgesetzt wird. Und es ist die Sehnsucht des Menschen, in irgendeiner Weise Gott zu erfassen und Gott zu begreifen. Also ganz bildlich gesprochen, irgendwo Gott greifbar zu machen. Es ist tatsächlich auch so, dass wir dieses Motiv in vielen Büchern finden, in vielen Bildern, in vielen philosophischen Ausarbeitungen. Und es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wie man dieses Thema bearbeiten kann. Und das eine ist das, was hier verworfen wird. Nämlich, dass der Mensch sein Wissen nimmt und Gott abbildet. Dass er seine Kunstfertigkeit, sein Können nimmt und Gott abbilden will. Ich will einmal zwei Bücher als Beispiel nehmen, dass man auch ganz anders an das Thema herangehen kann. Und diese Sehnsucht des Menschen, Gott zu erfassen und zu erkennen, widerspiegeln kann in einer Art und Weise, dass sie dem entspricht, wie Gott sich offenbaren will. Zwei Bücher als Beispiel. Es gibt sehr viele herausragende, gute Bücher. Eins zum Beispiel von G.I. Packer. Kommt man zwischen Deutsch und Englisch durcheinander. Für Englisch heißt der Titel, glaube ich, Knowing God. Ich habe es nur auf Englisch gelesen. Ich glaube, der deutsche Titel ist Gott erkennen. Oder Gott kennen. Bin ich 100% sicher. Für Englisch Knowing God. Ein sehr gutes Buch, das sich damit beschäftigt, wie können wir Gott entdecken. Ohne Inhaltsangabe, einfach mal als Hinweis. Das zweite Buch als Hinweis ist sicher die Institutio von Calvin. Ja. Es ist keine Überraschung, dass wir, wenn wir, ich will es nochmal andersrum formulieren, gestattet mir diesen kleinen Nebenverweis. Was denkt ihr, wie viele Kapitel oder Bücher es dauern wird, bis Calvin diesen Vers zum ersten Mal in seiner Institutio zitiert? Jesaja 40, Vers 18. Es dauert nicht lang. Im ersten Buch, im 11. Kapitel, ich glaube Abschnitt 2 oder 3, wird dieser Vers zitiert. In der Hauptsehnsucht des Menschen, Gott verstehen zu wollen und in dem Hauptauftrag, den der Mensch hat, tatsächlich Gott erfassen zu müssen. Zwei Themen gibt uns Calvin vor, wenn er seine Institutio schreibt. Zwei Dinge hält er für erstrebenswert im Leben eines Menschen. Gott zu erkennen und sich selbst zu erkennen. Gott zu erkennen, indem wir uns selbst erkennen und selbst erkennen, indem wir Gott erkennen. Das ist das Thema und das ist die Hauptüberschrift. Und in diesem Zusammenhang, genau in diesem Zusammenhang, sieht auch Calvin diese Passage und diese Verse, die er anführt dafür, dass es das gute Bestreben des Menschen ist, das sinnvolle Bestreben ist, Gott zu erkennen. Und natürlich auch, indem es das unsinnigste Bestreben ist, des Menschen Gott abzubilden. In diesen beiden Büchern, im Übrigen auch bei G.I. Packer, wer das nicht kennt, der wird sehen, dass auch dort in sehr leichter, zugänglicher Art und Weise zum einen die Erkenntnis des Menschen von sich selbst und die Erkenntnis der Heiligkeit Gottes zusammenkommen. Und wenn wir es einmal ganz einfach sehen, wir kennen das, jeder, der jemals eine Kinderstunde geleitet hat, der kann erkennen, dass selbst kleinere Kinder schon Energie entwickeln, irgendwo Gott erkennen zu wollen. Klar, die spannenden Geschichten im Kindergottesdienst, die mit Daniel und der Löwengrube, da reichen die Löwen, da reicht Daniel, das macht es schon spannend für die Kinder. Aber wenn wir einmal schauen, wenn es über die Geschichten geht, über Gott, werden viele Fragen gestellt. Was ist eigentlich dieser Gott? Was macht er? Wie sieht er aus? Ja? Warum hat er das und das gemacht? Die Sehnsucht der Kinder stellt sich sehr früh ein, zu erkennen, was Gott ist. Und dummerweise ist es tatsächlich so, dass jeder eigentlich im Laufe seiner Jugend in irgendeiner Weise mit Bildern von Gott konfrontiert werden. Es gibt richtig schlechte Kinderbibeln, in denen Bilder von Gott vorgestellt werden. Auch Kinder werden schon damit konfrontiert, indem sie in ihrem Leben immer wieder Kruzifixe um sich herum haben, andere Bilder von Gott haben, in dem irgendetwas abgebildet wird. Was ist der Effekt von dieser frühen Beschäftigung, wo Kinder in ihrem Drang, Gott zu erfassen, mit Bildern, vielleicht schlimmstenfalls sogar mit Figuren konfrontiert werden? Der Effekt ist immer, dass unser Denken über Gott eingeschränkt wird. Es ist immer eine Behinderung im Zugang zu Gott. Es ist immer eine Reduktion auf das, was wir sehen. Unsere Augen sind ein sehr starkes Sinnesorgan und alles, was wir sehen, speichern wir sehr gut ab in unserem Gehirn. Und eben diese Bilder, die wir dort einsammeln, die prägen uns in dem Bild, das wir über Gott haben. Ich frage einfach mal, wer bekommt denn dieses Bild mit den weißen Haaren von Gott noch aus dem Kopf? Wenn man irgendwelche Abbildungen sieht, wer vielleicht sogar schon mal in Rom war und sich Michelangelos Deckengemälde angeschaut hat, dort sehen wir Gott, der den Finger ausstreckt, den sitzenden Adam, und er berührt den Adam mit dem Finger und haucht ihm so das Leben ein. Ja, aber da sind sie wieder, die heiligen drei Könige. Ja, nicht wirklich. Es waren ja auch keine drei, sie waren nicht heilig und sie waren auch keine Könige. Aber jeder kennt sie unter diesem Titel. Und so ist es auch mit dem lebenschaffenden Finger Gottes. Es war gar kein Finger. Es wurde auch sicher kein Leben durch den Finger eingehaucht. Sondern wenn wir in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wollen, wie ist das passiert mit dem Leben einhauchen? Gott hatte den Menschen geschaffen und er blies ihm den Odem in die Nase. Ich weiß schon, Odem kann man schlecht malen, ja, und so ein Finger ist schon besser. Aber wie kriegen wir diese Bilder wieder aus dem Kopf? Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir in unserem Leben in der Regel alle irgendwo konfrontiert sind mit Bildern, die uns umgeben, mit denen wir eben Gott zum weißhaarigen alten Mann gemacht haben. Ihr lieben Leute, Gott ist überhaupt nicht alt. Der war nie alt, der wird doch nie alt. Er kann überhaupt nicht alt werden, es geht gar nicht. Und Haare braucht er schon gar nicht. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Das muss alles radikal aus unserem Kopf raus. Aber neben diesen falschen Bildern, die wir uns machen können, gibt es noch ein viel falscheres Bild. So ein richtig falscheres Bild, das wir uns selbst von Gott machen. Und deshalb gibt es immer wieder Texte, die uns korrigieren und sagen, passt auf, macht euch gar kein Bild von Gott. Im letzten Endes sind wir in einer schönen praktischen Erklärung des zweiten Gebotes hier in unserem Text. Macht euch keinen Götzen. Das wird sehr ironisch dargestellt. Glauben wir ja nicht, dass die Anweisung ist hier, wir sollen kein Holz, kein Gold oder irgendwas nehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um die brutale Realität. Was auch immer du denkst, was du in eine Figur packen kannst, funktioniert nicht. Es ist beißende Kritik an unserem Traum, etwas in Form zu gießen, was wir dann zu unserem Gott machen wollen. Aber dieser Text verrät uns einiges mehr. Er verrät uns etwas von Gott und damit tatsächlich von dem Bild, was wir uns wirklich über Gott machen sollten. Ich habe mir jahrelang persönlich Gedanken darüber gemacht, warum es kein Buch gibt, es gibt kein christliches Buch, in dem alle Namen Gottes erwähnt werden. Ich habe immer wieder mal auch Theologieprofessoren gefragt, warum gibt es eigentlich kein Buch, wo die Namen Gottes drinstehen und wo sie erklärt sind? Jahrelang hat mich das beschäftigt. Mittendrin dachte ich mir sogar, man müsste eigentlich so ein Buch mal schreiben, damit wir aus dem Regal etwas holen. Irgendwann nach Jahren ist mir mal aufgefallen, dass es dieses Buch schon gibt. Man muss eben ein bisschen mehr lesen. Es sind so viele Namen Gottes und Eigenschaften erwähnt in diesem dicken Buch, dass wir tatsächlich das nicht mehr neu schreiben müssen. Das wäre im Großen und Ganzen nutzlose Mühe. Denn erstens würde das Buch sicher dicker werden, weil Menschen nie so genau schreiben können, wie es der Heilige Geist uns vermitteln kann. Aber zum anderen ist es tatsächlich so, wir wollen doch eigentlich gar nicht von der Quelle weggehen, wenn wir etwas über Gott hören. Über sein Wesen und seine Art letzten Endes wollen wir doch gar nicht uns außerhalb der Bibel bewegen. So, was erfahren wir jetzt von diesem Gott? Was gehört jetzt in dieses positive Bild? Lesen wir noch einmal drei Verse, 17, 22 und 23. Warum 17? Wir haben es in der Lesung nicht gelesen, aber weil der gleiche Gedanke hier aufgefasst wird. In Vers 17 heißt es, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Und 22 und 23, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihm ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Ganz eng in diesem Text verknüpft mit der praktischen Umsetzung, wie man das zweite Gebot einhalten kann und soll, ist sich zunächst einmal mit der Machtlosigkeit der Menschen und mit der Allmacht Gottes zu beschäftigen. Tatsächlich ist es so, dass kein Herrscher, kein Mensch auf der Welt Macht erlangen könnte, die nicht unter der Autorität Gottes steht. Egal wie viel Macht das auch ist. Das ist im Grunde etwas, was wir an vielen Stellen dann auch wiederholt bekommen, bis hin vielleicht in den Römerbrief als Beispiel, in dem sich Paulus damit beschäftigt, wie wir mit Autoritäten umgehen sollen, die ihre Macht ausschließlich von Gott bekommen haben. Und dabei geht Jesaja hier auch so weit, dass er in diesem Zusammenhang Gott vor allem deshalb als so machtvoll ansieht, weil er der Schöpfer der Erde ist. Und damit ist Gott selbst unvergleichbar mit allen anderen, weil er der Einzige ist, der jemals die Erde und alle Dinge, die uns umgeben, geschaffen hat. Allein das schon macht Gott so unvergleichbar, dass nichts in der Schöpfung in irgendeiner Weise ihm gleichkommen kann. Denn er hat ja alles geschaffen. Er steht ja auch über allem. Und es bildet schon mal den sachlichen Rahmen, dass es für den Menschen überhaupt keine Chance gibt, innerhalb von alledem, was geschaffen ist, Gott abzubilden. Es gibt uns aber auch die Erkenntnis und auch die Freude und auch die Hilfe, dass wir, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wir jemanden haben, der zu jeder Zeit in seiner Macht jeden Menschen kontrollieren und steuern kann. Wir vergessen das manchmal. Wir vergessen es an Tagen, an denen unsere Gebete nicht so erhört sind, wie wir uns das vorstellen. Denn eigentlich sind wir ja ein guter Ratgeber Gottes. Wir können ihm in unseren Gebeten sagen, wie er es machen soll. Das ist das stolze Gebet. Das demütige Gebet ist das Gebet, wo wir die Macht Gottes erwarten, egal was er tut, und das zum Guten wandelt, was wir uns in unserem Leben erhoffen. Musik. Dieses zweite, dieses demütige Gebet, ist das, das Gott besser erkennt. Nicht als Gehilfen unserer Ziele, sondern als allmächtigen Gott, der tatsächlich alles so wandeln und beherrschen kann, wie er es will. Zu jeder Zeit. Darin liegt meistens unser Problem. Zu jeder Zeit. In der Zeit, in der Briefe innerhalb von 3 Sekunden bei dem Empfänger landen, gewöhnen wir uns daran, dass alles schnell geht, dass Kommunikation heute Geschwindigkeiten einnimmt, die für uns auch den Nachteil haben, dass wir von anderen Dinge viel schneller erwarten. Wir sind viel härter im Umgang mit anderen Menschen, weil wir erwarten, dass sie viel schneller antworten. Es gibt E-Mails, es gibt Chats, es gibt WhatsApp, es gibt ICQ, was benutzt man, Snapchat, was auch immer da jetzt kommt. Facebook ist irgendwo noch da, aber am Rande. Es gibt Kanäle, in denen wir Bilder, Urlaubserinnerungen, in denen wir Ereignisse so schnell austauschen, dass Informationen auf uns reinprasseln. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das auf Gott anzuwenden. Das vielleicht als Nebenpfad für die junge Generation. Gott chattet nicht mit uns. Er passt sich auch nicht der Geschwindigkeit an und er hört Gebete nicht im Chatmodus. Ohne Emoticons, ohne Seitenkommentare. Er lässt sich seine Zeit. Das heißt, dieser Zeitplan Gottes spielt eine große Rolle, auch in unserer Beurteilung von Gott, in unseren Bildern, die wir kreieren von ihm. Gebete kommen tatsächlich an, aber er hört sie nach seinem Zeitplan. Und es gibt auch bei uns so einen Trend, dass wir in unserem Leben dazu tendieren, überhaupt nicht mehr so auf Gott zu vertrauen, und dass wir das manchmal auch an einigen Punkten in unserem Leben erkennen können. Und hierzu mahnt uns der Text. Und Anzeichen dafür sind, und ich möchte sie einfach mal nennen, ist keine Pauschalkritik, sondern es sind Anzeichen dieses Textes hier. Ein Anzeichen dafür, dass wir beginnen, weniger auf Gott zu vertrauen, ist zum Beispiel, dass die Schöpfung in unserem Leben eine untergeordnete Bedeutung bekommt. Also das Schöpfungswerk Gottes. Ich meine nicht damit, dass wir Bäume anbeten sollen. Ja? Also es geht mir nicht um Verehrung der Schöpfung, ganz klar. Sondern es geht mir darum, dass das Schöpfungswerk Gottes an Bedeutung verliert. Ein weiterer Indikator ist, dass die Macht der Menschen überschätzt wird. Dass wir Angst haben vor Menschen, dass wir vor dem Umfeld zu viel Gewicht reinlegen in das, was andere Menschen haben und machen. Wir müssen sicher mit ihnen umgehen, aber wir sollten sie auch nicht überschätzen. Wir neigen auch dazu, oder eine Indikation, dass wir beginnen, kleingläubig zu werden oder auf Gott weniger zu vertrauen, ist, dass wir übersehen, dass Gott fürsorglich ist für jeden Einzelnen. Ich habe hier aus diesem Text nochmal 2 Verse rausgegriffen, Vers 26 und Vers 27. Da gibt es so Aussagen, der sie mit Namen kennt. Also es ist tatsächlich so, dass Gott uns beim Namen kennt als Einzelpersonen. Wir sind nicht ein Kollektiv, sondern er weiß, wer wir sind, wer jeder Einzelne von uns ist in seiner einzelnen Situation. Oder andersrum hier formuliert, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Ja, so heißt es, ich muss gerade gucken, ob die Übersetzung stimmt, in Vers 27. Ja, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Das war der Vorwurf, den hier Jakob formuliert hat. Mein Weg ist Gott verborgen. Das Volk Gottes sagt, ja. Mein Weg. Du kennst mich nicht mehr persönlich. Mein Recht entgeht Gott. Ich habe doch Recht, aber du achtest nicht drauf. Das ist der Beginn daran zu zweifeln, dass Gott immer noch mächtig ist und die Kontrolle hat. Und dann gibt es auch noch sowas, das schleicht sich bei uns auch ein, dass wir so ein Gefühl haben, und das ist wieder im Zusammenhang mit der Zeit, dass Gott irgendwie müde wird oder dass er abgelenkt ist oder dass er gerade was anderes zu tun hat und dass er uninteressiert ist. Wenn irgendein Gebet von uns nicht gleich erhört wird, heißt das nicht, dass in irgendeiner Weise Gott sich von uns abgewendet hat, dass er nicht da ist oder dass er gerade was anderes zu tun hat. Man braucht sich auch gar nicht einzubilden, dass es Wichtigeres gibt für Gott. Es gibt für Gott nichts Wichtigeres als dein persönliches Bedürfnis, dein Anliegen, dein individuellstes, kleinstes, persönlichstes Anliegen. Das ist für Gott das wichtigste Anliegen, was er hat. Er ist nicht abgelenkt, er hat keine Prioritätenliste, sondern alles, was seine Kinder zu ihm beten, ist mit höchster Priorität bei Gott. Er hat keine Arbeitsliste, in der er in irgendeiner Weise priorisieren muss. Das machen nur Menschen, die überfordert sind, die zu viele Aufgaben haben, die priorisieren und sagen, ich muss jetzt erst den Kuchen backen, weil sonst die Gemeinde morgen hungert. Und übermorgen kann ich dann das Fleisch kaufen fürs gemeinsame Mittagessen und nicht andersrum. Aber nur, weil wir nicht alles gleichzeitig tun können. Dieses Problem hat Gott nicht. An keiner Stelle. Also wir brauchen uns nicht denken, dass Gott tatsächlich müde wird. Und es wird hier aufgegriffen. Als Vorwurf des Volkes gegen Gott. Warum schaust du mich nicht an? Warum bist du abgelenkt? Warum machst du andere Dinge? Ja. Das sind auch typische Erkennungszeichen, die wir in unserem Leben haben. Der Mensch sucht, wenn diese Liste nicht rausreicht, im Grunde immer etwas, mit dem er Gott seine Unfähigkeit, sein Desinteresse, seine Machtlosigkeit oder irgendetwas Menschliches vorhalten will. Ich glaube, dass wir alle Menschen dazu neigen, in irgendeiner Weise was an Gott rummäkeln zu können. Vielleicht damit wir uns besser fühlen, aber damit wir auch irgendwie die Dinge zusammenkriegen. Wir lieben, das sind auch alles Bilder und das ist eine Weiterführung von dem, was uns im zweiten Gebot gesagt wird. Das sind auch Dinge, hier bilden wir uns einen Götzen von Gott. All diese Gedanken, die sind Zutaten der Suppe des Unglaubens, habe ich es mal genannt. Und wir müssen uns diesen Vorwurf, glaube ich, alle gefallen lassen, weil keiner von uns von diesen Gedanken frei ist. Auf der anderen Seite lässt uns die Bibel aber auch nicht damit alleine. Sie lässt uns nicht verhungern. Es werden hier handfeste Beispiele genannt, warum wir davon ausgehen können, dass es auch ein Gegengift oder ein gutes Gewürz für diese Suppe des Unglaubens gibt, dass es zu einer Suppe des Glaubens wird. Und ich habe das mal in zwei Abteilungen hier getrennt, inhaltlich. Und die erste Abteilung ist einmal die Geisteshaltung von uns selbst. Es gibt zwei Dinge, die in dem Text erwähnt werden, die hochinteressant sind und die über uns selbst sprechen. Und dazu können wir gerne nochmal in diesen Vers 28 reinschauen, mit ein bisschen der Feinheit im Zugang. Da steigt ein relativ hart, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der erste Punkt ist dieses, weißt du denn nicht? Da ist es tatsächlich so, dass Gott hier durch seinen Heiligen Geist uns überprüft in dieser Frage und sagt, weißt du denn nicht von Gott? Du solltest eigentlich wissen, du bist doch ein Kind Gottes. Warum hast du dir keine Mühe gegeben, Gott zu verstehen? Du solltest das wissen, du kannst es wissen, du bist im Abbild Gottes geschaffen, du bist dazu geschaffen, Gott zu verstehen. Erforsche ihn, erkenne ihn. Weißt du es denn etwa nicht? Das könnte doch da sein. Gott geht auch davon aus, dass wir von ihm wissen, dass wir von ihm wissen wollen. Und dass wir alles studieren, was uns in der Bibel stärken soll. Er weiß, dass dieses Wissen der größte Schutz für uns ist. Gegen Götzenbilder, gegen Unglauben, gegen unsere menschliche Haltung, die gar nicht so nah bei Gott ist. Und zweitens sagt er hier, hast du es denn nicht gehört? Wo sind die Verkündiger? Wo ist die Verkündigung? Wo hast du dich in die Verkündigung begeben? Kann man Christ sein ohne Gottesdienst? Kann man Christ sein ohne Gemeinde? Die Antwort hier ist, nein, du brauchst die Verkündigung. Du brauchst das Wort Gottes. Das ist ein wichtiger, ein essentieller, ein elementarer Bestandteil unseres Glaubenslebens. Er ist so wie die körperliche Nahrung für uns genauso wichtig, lebensnotwendig. Und er bewahrt uns, diese Verkündigung bewahrt uns auch vor Kritik an Gott. Wir hören dort von seinen Wundertaten, von seiner Liebe und vor allem davon, wer er ist. Das sind die zwei Hauptpunkte, mit denen wir uns schützen können, davor ein falsches Bild von Gott kreieren zu können. Die zweite Abteilung, die habe ich auch nochmal benannt, nochmal davon abgegrenzt. Wir erfahren hier Dinge über Gottes Wesen. Wir erfahren, dass er nie müde wird. Das ist keine Frage an dieser Stelle. Tatsächlich wird Gott nie müde, hatte ich bereits erwähnt. Sein Wissen und sein Verstand sind unermesslich. Sie sind unendlich. Wo unsere Gedanken keine Lösung mehr haben, ist es für Gott ohne Anstrengung lösbar. Wo wir uns nichts mehr zusammendenken können, wo wir verzweifeln könnten, hat Gott immer eine Lösung. Und hier dürfen wir alle sein wie die Kinder. Wir dürfen naiv sein. Wir dürfen unintellektuell sein. Wir dürfen einfach sein. Wir dürfen einfach jedem, den wir treffen und der mit uns redet, sagen, und Gott hat immer eine Lösung. Das bezeugt uns das Wort Gottes. Und alle Geschichten, die wir hören und alle Geschichten, die wir lesen, belegen das. Gott hat tatsächlich immer eine Lösung. Und er ist, das ist für uns vielleicht hier keine große Überraschung, aber es ist sehr wichtig zu verstehen, er ist erstaunlicherweise gerade nicht auf die Kraft der Menschen angewiesen. Ja, genau wie wir das in den letzten Versen hier lesen, er gibt den Müden Kraft. Das ist genau das ganz das Gegenteil. Gott gibt nicht den Starken Kraft. Gott heilt nicht die Gesunden. Gott heilt die Kranken. Er gibt den Schwachen Kraft, die müde sind, die Probleme dulden, die körperlich nicht können, die geistlich nicht können, die geistig nicht können. All das sind die Menschen, mit denen Gott sehr gerne umgeht. Also, ich hatte, als ich das aufgeschrieben hatte, immer gedacht, darf ich dieses Beispiel sagen? Ich muss an dieser Stelle immer an Theologiestudenten denken. Und ich habe durch die Mitarbeit in der ART und dadurch, dass wir auch in unserer Gemeinde doch einige Theologiestudenten gesehen haben, da haben, anwesend haben, stellt sich ja immer die Frage, ich glaube, das ist ein Satz, eine Erkenntnis, gerade wenn man Theologie studiert, gerade wenn man versucht, geistig in einer, wir sagen Geisteswissenschaft, ja, fast die Annahme haben, dass der Geist etwas kann, etwas produziert, etwas erfasst aus eigener Kraft. Und das ist eine Riesengefahr. Es ist eine Riesengefahr, dass wir gerade, wenn Glaubensleben und Berufsleben miteinander vermischen, dass wir dann denken, wir könnten hier aus eigener Kraft etwas produzieren. Die Jüngerschaft im Reich Gottes hat ganz andere Eckpfeiler. Sie hat tatsächlich nicht den Eckpfeiler, dass der stärkste Student der beste Student ist. Und auch im Glaubensleben, es ist mit uns genauso. Auch nicht der stärkste Christ oder der auf immer alles eine Antwort hat, ist tatsächlich der, der den fruchtbarsten Dienst leistet. Können wir gerne hinschauen. Also die Gefahr, dass wir denken, es kommt auf unsere Kraft an, ist riesengroß. Wir müssen uns einbringen, das wissen wir. Wir müssen ein lebendiges, Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer sein, indem wir alles bringen, was wir haben. Aber es ist nicht das, auf was wir uns verlassen können. Es ist nur eine dankbare Gabe, die wir an Gott zurückbringen. Und tatsächlich ist es so, dass hier die Aufforderung an den Glaubenden ist, auszuharren. Wenn wir dieses Kapitel zu Ende lesen und wenn wir die letzten Worte einfach im Gedächtnis behalten, da gibt es eine Überschrift, die bleibt, die nachklingt und die ist tatsächlich das Ausharren. Und das Ausharren ist doch in unserem Glaubensleben tatsächlich ein Problem. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Die Jungfrauen mit dem Öl, denken wir darüber nach. Die schlafenden Jünger, die mal eine Nacht durchmachen sollten mit Christus, ja, haben es nicht hingekriegt. Das murrende Volk hat Manna bekommen, war satt und wollte doch mal ein Steak. Abwarten, ausharren, Geduld, ist die härteste Disziplin, die wir kennen. Wie sollen wir damit umgehen? Ja, sollen wir uns jetzt frustrieren lassen und sagen, naja, es gibt so viele Beispiele, die es nicht gepackt haben, also packen wir es auch nicht, lassen wir uns einfach hängen. Ja. Fakt ist, beim Ausharren wird es nie auf die eigene Kraft drauf ankommen. Und wir haben einen kleinen Schritt zurück in der ersten Lesung heute auch von einer Gemeinde gehört, die für ihr Ausharren gelobt wurde. Die ausdrücklich gelobt wurde, dass sie ausgeharrt hat. Nur mal als Beispiel dafür, dass es das auch gibt, dass es das geistlich auch gibt und dass das von Gott ganz klar auch benannt wurde als positives Kriterium dieser Gemeinde. Auszuharren. Du hast lange ausgeharrt. Es gibt natürlich auch das Problem, dem Problem beim Ausharren, das ist vielleicht manchmal auch die Langeweile. Also der Mensch sucht sich ja dann Betätigungsfelder, wenn Gott nicht immer gleich macht, was man will, dann kommt die Langeweile und dann kommt der Plan B und dann macht man halt irgendwas anderes. Und dann arbeitet man schon mal ein bisschen an dem, was Gott gerade nicht hingekriegt hat. Ja? Ich sage das ein bisschen suffisant, aber es ist tatsächlich so. Wir neigen dann dazu, doch etwas hinzuzutun. Ich habe gerade diese Woche, ich weiß nicht, wer von euch Fest und Treu kriegt, dieses Magazin. Ist gerade diese Woche auf meinen Schreibtisch geblättert. Titelseite Hebräer 12, Vers 1. Lauft den vor euch liegenden Wettlauf mit Ausharren. Ganz interessanter Hinweis auf den Vers. Ich finde, dass es eben schön zwei Komponenten kombiniert. Diesen Wettlauf zu laufen, unser Geistesleben zu leben, aber eben beharrlich da zu sein. Das Beharrliche ist dieser Teil, wo wir auf Gott harren. Dieses Laufen in dem Wettlauf, das ist das vollständige Einbringen von uns selbst. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann glaube ich, haben wir eine schöne Kombination von dem, wie man auch wirklich ausharren kann. Beharrlich sein kann, weitermachen in dem, was wir tun, aber eben auch warten auf das, was Gott tut. Wir haben aber in unserer ersten Lesung auch in den Worten an die Gemeinde in Ephesus einen Vorwurf gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Da gab es einen Vorwurf, der war, du hast die erste Liebe verlassen an Ephesus. Also muss man vielleicht ein bisschen den Zeitgeist etwas ausblenden und unsere Zeit, also die erste Liebe meint nicht jetzt die erste Liebe im Sinne von, wir sind einer Beziehung eingegangen, sondern wir würden eher sowas wie erstklassig, beste, höchste, feinste, reinste Liebe oder sowas hier verwenden. Also die erste Liebe ist nicht nur rein zeitlich begrenzt, sondern sie ist qualitativ. Sie meint tatsächlich, dass in der Gemeinde in Ephesus diese total hohe, vom Niveau her sehr hohe Liebe verlassen wurde. Ja. In Laodicea gab es ein anderes Problem. Da gab es dieses Kalt-Warm-Problem. Ja. In der Mitte landen, lau sein, vor sich hin truddeln, alles ausgleiten lassen. All diese Dinge haben die Gemeinde runtergezogen. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dieser ersten Liebe. Dieses Heißsein in der ersten Liebe, wo man tatsächlich versucht, im höchsten Maße für Gott zu eifern. Nicht übertrieben, aber wirklich in dem, dass man alles, was man hat, mit reinbringt. Das, glaube ich, ist hier der Mahnstein an dieser Stelle. Wo sind wir eigentlich in unserem Glaubensleben? Wo ist unsere Begeisterung? Wo ist unsere Fähigkeit, auszuharren in Begeisterung? Kapieren wir, dass wir vielleicht auch heiß-kalt sind, lau in der Mitte, dass wir vielleicht nachgeben, dass wir aufhören zu eifern, dass wir diesen Wettlauf nicht mehr laufen, dass wir eigentlich nicht mehr ausharren, dass wir aufgeben, dass wir unser Gottesbild verändern, dass wir nichts mehr von ihm erwarten, dass wir denken, dass Gott müde sind. Das passt doch alles ineinander. Man könnte das weiterspinnen, was daraus entsteht. Genauso werden wir an dieser Stelle in unseren Gedanken auch geführt. Ich glaube, das ist der Hinweis an uns auch an dieser Stelle. fragen wir uns doch selbst, sind wir lau geworden, ja? Ist unser Spendenverhalten immer noch das Spendenverhalten, das der ersten Liebe entspricht, oder ist es lau? Ist dein Dienst, dein Einsatz, deine Zeit, dein körperliches Einbringen, ist es immer noch das Eifern und das Kämpfen für Gottes Werk? Ist es immer noch dieses volles Einbringen? Oder haben Geld und Wohlstand die Führung übernommen? Freizeit, Lustgewinn, Spaß? Ist es eigentlich so, dass der Mensch dort draußen, der Gottes Wort hören soll, für dich jemand ist, der dein Herz bewegt, der dich antreibt, der dich laufen lässt, der dich in den Wettlauf reinzwingt? Oder bist du müde geworden, bist du lau geworden? Erwartest du eigentlich nichts mehr von Gott an dieser Stelle? Also dieser Text heute kann eine gute Ermahnung und eine Ermunterung sein, über Gott nachzudenken, über das, was er ist, wie er ist und was er von uns fordert. Und auch uns prüfen lassen, ob wir Vorwürfe haben, auch an ihn und an seine Prioritäten. Bedenken wir, dass er den Milden Kraft gibt und dass er die Unfähigen stärkt. Also der Beginn von allem ist nicht, dass wir stark auftrumpfen und sagen, so und so läuft es, sondern dass wir tatsächlich diesen Wettlauf, diesen Kampf in unserem Leben annehmen und weiterlaufen und dass wir Gott eben so erwarten, wie wir ihn erwarten können, in seiner Allmacht, in seiner Autorität und in seiner persönlichen Liebe für uns. Diese persönliche Liebe ist genauso persönlich, wie wir Christus als persönlichen Retter erkannt haben. Christus ist kein kollektiver Retter für diese Gemeinde geworden. Er ist ein Retter geworden für dich und für mich. Er ist dort am Kreuz für mich gestorben und für dich. Oder eben nicht. Wenn ein abstraktes Gedankengebilde bleibt, dann war es ein nutzloser Tod. Ist er dort ans Kreuz gegangen, um für mich zu sterben, dann geht es auch in meinem Glaubensleben um mich. Dann geht es ihm um mich und dann geht es auch in seiner Macht und in meinem Wettlauf um mich. Und das darf jeder Christ für sich selbst so formulieren. Der Glauben hat eine persönliche Dimension und wir sind aufgefordert, diesen persönlichen Glauben mit Gott zu leben und darauf zu vertrauen, dass er uns persönlich führt. In meinem Leben ist tatsächlich, wenn ich am Essenstisch sitze, der Geber wichtiger als die Gabe. Und in meinem Leben ist tatsächlich der Schöpfer und der Erhalter wichtiger als ich selbst und als mein Leben. Von Christus selbst, von meinem Erretter, kann ich für mein Leben Gutes erwarten. Meine Hoffnung ruht dabei nicht auf mir, sondern allein auf Christus. Amen.